Denn sonst wird sie immer zum Jahreswechsel gepredigt und dann hängt sie irgendwo als Plakat an der Wand und wird mehr oder weniger berücksichtigt. Ich weiß gar nicht, ob Sie noch wissen, was die Jahreslosung ist. Also das biblische Motto für dieses Jahr, Lukas 6, Vers 36, da sagt Jesus: Seid barmherzig, wie auch euer Vater, gemeint ist der Vater im Himmel, barmherzig ist. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Dieses Jahr also als Thema Barmherzigkeit. Und Barmherzigkeit ist ein zentrales Thema des Glaubens, übrigens in allen Religionen. Aber heute ist Barmherzigkeit kein alltägliches Wort mehr. Ich werde gleich darauf kommen, dass das Wort Respekt, das wir heute brauchen, inhaltlich sehr viel damit zu tun hat. Aber Barmherzigkeit, barmherzig sein, ist heute kein alltägliches Wort mehr. Liegt es daran, dass es altertümliche Kirchensprache ist? Oder liegt es daran, dass unser Alltag so unbarmherzig geworden ist? Wenn man das zunächst hört, seid barmherzig, Barmherzigkeit, dann hören wir oft voreingenommen Mildtätigkeit. Barmherzig sein, also seid mildtätig, tut Gutes, gebt gerne, engagiert euch ehrenamtlich, spendet viel. Das wäre aber eine Verkürzung von Barmherzigkeit, denn dann ging es ja nur darum, was wir geben, was wir tun können. Zunächst mal steckt in dem Wort Barmherzigkeit ja das Wort Herz drin. Und damit ist nicht der Muskel gemeint, der Blut durch unseren Körper pumpt, sondern in der Bibel wird das Herz sinnbildlich gesehen für die Mitte der Persönlichkeit, da wo unsere Entscheidungen getroffen werden, da wo wir unseren Willen bilden und da wo auch unsere Gefühle sitzen. Das ist das, was auch in unserem Sprachgebrauch meistens als erstes kommt, der Sitz der Gefühle. Aber es geht auch um den Willen, in die Entscheidungen, die daraus folgen. Und natürlich können wir in unserem Herzen nicht nur selber Gefühle empfinden, wie Trauer und Freude, Angst und Schmerz, Abneigung und Zuneigung, sondern, und das zeichnet uns Menschen aus, wir haben sogar die Fähigkeit, die Gefühle von anderen nachvollziehen zu können. Und dann sagen wir, da hat jemand ein Herz für seine Mitmenschen. Oder da nimmt sich jemand die Not von anderen zu Herzen. Mitgefühl zeigen, das ist die erste Bedeutung von Barmherzigkeit. Es geht also gar nicht direkt darum, seid mildtätig, macht was, sondern zeigt Mitgefühl. Es geht also um eine Einstellung zum Nächsten, es geht um Einfühlungsvermögen. Und ohne das wird menschliches Miteinander und erst recht eine christliche Gemeinde zu einem Konkurrenzkampf und zum Kräftemessen der Stärkeren. Um das nochmal deutlich zu sehen, dass es hier bei der Barmherzigkeit um Einfühlungsvermögen geht, um Mitgefühl, hören wir die Jahreslosung im Zusammenhang. Sie steht nämlich im Zusammenhang einer Predigt, die Jesus gehalten hat, und wir hören Lukas 6, 31 bis 38. Da sagt Jesus: Behandelt die Menschen so, wie ihr von ihnen behandelt werden wollt. Wenn ihr die liebt, die euch lieben, verdient ihr dafür etwa besondere Anerkennung. Auch die Menschen, die nicht nach Gott fragen, lieben die, von denen sie Liebe erfahren. Und wenn ihr denen Gutes tut, die euch Gutes tun, verdient ihr dafür besondere Anerkennung. So handeln doch auch die, die nicht nach Gott fragen. Und wenn ihr denen leidet, von denen ihr ebenfalls etwas erwarten könnt, verdient ihr dafür besondere Anerkennung. Auch bei denen, die nicht nach Gott fragen, leiht einer dem anderen in der Hoffnung, das Gleiche zurückzubekommen. Doch ihr sollt eure Feinde lieben und Gutes tun und leihen, wo ihr nichts zurückerhoffen könnt. Dann wird euer Lohn groß sein und ihr werdet Kinder des Höchsten sein, denn auch er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Seid barmherzig, wie auch euer Vater im Himmel barmherzig ist. Richtet nicht, dann werdet ihr nicht gerichtet werden. Verurteilt nicht, dann werdet auch ihr nicht verurteilt werden. Vergebt, dann wird auch euch vergeben werden. Gebt, dann wird auch euch gegeben werden. Ein volles Maß wird man euch in den Schoß geben, ein reichliches Maß bis an den Rand gefüllt und überfließend. Mit dem Maßstab, den ihr an andere anlegt, wird man auch euch messen. Also Jesus spricht hier davon, dass wir andere so behandeln sollen, wie wir selbst behandelt werden wollen. Jesus spricht von Nächstenliebe, die sich eben nicht nur auf die beschränkt, die uns sowieso schon sympathisch sind oder von denen wir etwas erwarten können. Jesus spricht davon, andere nicht zu verurteilen. Und darum geht es also, wenn er sagt, seid barmherzig. Andere so zu behandeln, wie man selbst behandelt werden will, also in der Zuwendung zu Mitmenschen über die Grenzen der Sympathie hinauszugehen, liebet eure Feinde, andere nicht zu verurteilen oder, was wir ja auch gerne machen, vorzuverurteilen. Barmherzigkeit ist also die Fähigkeit, sich auf den anderen einzustellen, auf den anderen einzulassen, und das soll uns als Christen in einem hohen Maße auszeichnen. Und hier könnte man sagen, es geht um Respekt. Respekt erkennt ja den anderen an, ist die Fähigkeit, sich auf einen anderen einzustellen, Rücksicht zu nehmen, wie man sie selber erwartet. Und das ist heute nicht mehr selbstverständlich. Wie ich es neulich in der S-Bahn erlebt habe. Auf der einen Seite saßen in der Bahn zwei ältere Frauen, auf der anderen Seite setzten sich zwei Jugendliche. Der eine von den Jugendlichen legte seine Füße auf den Sitz gegenüber und sofort sagte einer der älteren Damen gegenüber, nehmen Sie doch die Füße vom Sitz. Der Jugendliche fragte genervt, warum? Weil Sie schmutzige Schuhe anhaben und den Sitz dreckig machen, antwortete die Frau. Und der Nächste, der sich da hinsetzt, der hat vielleicht eine helle Hose an und macht die sich dann schmutzig. Und darauf sagte der Jugendliche ungerührt, was zieht der auch eine helle Hose an? Und da kam von der Dame ein Satz, den Ältere oft sagen, keinen Respekt mehr, die Jugend von heute. Aber es ist nicht nur die Jugend von heute. Der Respekt geht uns sowieso verloren. Konnten Sie jetzt auch schön im Wahlkampf beobachten. Der Respekt geht mehr und mehr verloren in unserer Gesellschaft. Und Respekt meint ja, so wie hier in diesem Beispiel, Rücksichtnahme. Die Bereitschaft, für den anderen und für den anderen mitzudenken, so zu handeln, wie man selber behandelt werden will, und vielleicht auch die Fähigkeit, sich mal was sagen zu lassen. Aber dazu muss man mitfühlen können, Mitgefühl zeigen. Und das ist heute gar nicht mehr so selbstverständlich. In der Sprache, die Jesus gesprochen hat, wird übrigens dieses Mitgefühl, die Barmherzigkeit, nicht wie in unserem deutschen Wort im Herz verankert, barmherzig sein, da sitzt unser Mitgefühl für den anderen, sondern in der Sprache Jesu wird es in einer anderen Körperregion verortet, denn das, was wir als Wort mit barmherzig oder Barmherzigkeit übersetzen, ist dort Racham, das ist eigentlich das Wort für die Gebärmutter. Und das heißt, barmherzig heißt im wahrsten des Wortes dem anderen in mir Raum geben. Dem anderen in mir Raum geben. So wird da von Jesus Mitgefühl verstanden. Aber ob es nun um das Herz geht oder dem anderen in mir Raum zu geben, es geht eben darum, innerlich nachvollziehen zu können, was der andere denkt, was er braucht, dass er eigentlich die gleichen Bedürfnisse hat wie ich selber, ihn nicht zu verurteilen oder auszugrenzen. Es gibt in der Hirnforschung im Moment eine interessante Diskussion um die sogenannten Spiegelneuronen in unserem Gehirn. Die hat man erst vor einigen Jahren entdeckt. Und es gibt also Spiegelneuronen in unserem Gehirn, die uns ermöglichen, Mitgefühl zu zeigen. Also wir können praktisch einen anderen spiegeln und uns in ihn hineinversetzen. Das ist eine tolle menschliche Fähigkeit, dass man Mitgefühl zeigen kann, dass man Gefühle spiegeln kann. Und die Diskussion ist jetzt, ob die für unser Mitgefühl allein zuständig sind, ob da komplexere Zusammenhänge sind, da sollen sich die Neurologen und die Psychologen streiten, die Hirnforscher. Was aber unstrittig ist bei dieser ganzen Entdeckung ist, man kann, über diese Spiegelneuronen Mitgefühl trainieren. Man kann sich das antrainieren und man kann es stärken, so wie man beim Training die Muskeln stärkt. Man kann es aber auch abtrainieren. Bei militärischen Ausbildungen, wo man Soldaten zu Kampfmaschinen ausbildet, da wird systematisch das abtrainiert, damit man kein Mitgefühl mehr zeigt. Und man hat festgestellt, bei Menschen, die sich für andere engagieren in einem Ehrenamt oder auch die an andere denken, jedes Fürbittengebet ist ein Einstellen auf den anderen, ein Nachvollziehen, ein Mitfühlen mit dem anderen. Also Menschen, die sich so engagieren, die auch in der Fürbitte an andere denken, die trainieren ihre Spiegelneuronen, ihr Mitgefühl und stärken das. Wie ist das bei Ihnen? Trainieren Sie Ihr Mitgefühl? Und ist die Gemeinde ein Trainingszentrum, ein Fitnessstudio, um das Mitgefühl zu trainieren? Seid barmherzig, wie auch euer Vater im Himmel barmherzig ist, sagt Jesus. Also das eine ist Mitgefühl zeigen und trainieren. Und noch ein zweites steckt darin, denn Jesus sagt damit ja, seid barmherzig, wie auch euer Vater im Himmel barmherzig ist. Barmherzigkeit handelt nicht nach dem Gesetz dieser Welt. Das Gesetz dieser Welt ist nämlich die Gegenseitigkeit. Das hat er beschrieben. Man gibt dem, von dem man was erwartet, man liebt den, von dem man wieder geliebt wird. Aber hier gilt nicht, seid barmherzig, damit ihr auch von anderen Barmherzigkeit erwarten könnt, fühlt mit, damit ihr auch Mitgefühl erwarten könnt. Nein, Jesus sagt, seid barmherzig, wie auch euer Vater im Himmel barmherzig ist. Und das heißt, es geht nicht nach dem Gesetz der Gegenseitigkeit. Das heißt ja, wie du mir, so ich dir. Sondern die Barmherzigkeit funktioniert anders. Die funktioniert nach dem Prinzip, wie Gott mir, so ich dir. Das ist das Gesetz der Barmherzigkeit. Wie Gott mir, so ich dir. Und nur so kann sich dann Respekt und Mitgefühl entwickeln und entfalten. Und deswegen hat Jesus immer wieder von Gott als Vater im Himmel erzählt. Und er hat von Gott erzählt, wie er ihn aus den Schriften des jüdischen Glaubens kannte, im Alten Testament, wie wir es nennen. Wie oft heißt es da, wir haben es auch gerade in dem Lied gehört, barmherzig, geduldig und gnädig ist Gott. Das ist Gottes Herzschlag, barmherzig, geduldig und gnädig und sich darauf immer wieder einzustellen. Und dann hat Jesus Geschichten erzählt, Beispielgeschichten. Sie kennen alle die Geschichte vom barmherzigen Vater. Wir sagen meistens vom verlorenen Sohn, aber eigentlich ist die Hauptperson der barmherzige Vater. Wir sind bei Gott wertgeschätzt, erzählt diese Geschichte. Ja, er läuft uns geradezu entgegen, wenn wir zurückkommen zu ihm, auch wenn wir scheitern, wenn wir schuldig geworden sind. Und wir können uns das nicht verdienen. Gott liebt uns, Gott kommt uns entgegen, Gott schließt uns in die Arme. Und Jesus sprach mit Gott, auch wie mit einem Vater. Ja, er geht sondern noch weiter. Das wird uns überliefert, dass er betete, Abba. Abba, da übersetzt Luther so nett, lieber Vater. Wörtlich ist das Wort Papa. Also Jesus sagt im Gebet, unser Vater im Himmel, Papa im Himmel, ganz innig, ganz eng. Wie Gott mir, so ich dir. In dieser engen Verbindung mit Gott, mit dem Vater lebte Jesus. Und übrigens die Geschichten, die er da erzählt, wie die vom barmherzigen Vater, die erzählen immer Verhaltensweisen, die ganz untypisch sind für die Väter damals. Eigentlich all das, was er in diesen Geschichten von den Vätern erzählt, war eigentlich das, was Mütter gemacht haben. Insofern kommt da Vater und Mutter sehr eng zusammen. Und Jesus hat dann ja auch seine Jünger ermutigt zu beten, Vater unser im Himmel. Seid barmherzig, wie auch euer Vater im Himmel barmherzig ist. Das heißt, wer Gott als barmherzig und geduldig und gnädig in seinem eigenen Leben erfährt, der wird das irgendwie widerspiegeln in seinem Umgang und wird das an seine Mitmenschen weitergeben können. Es wird abfärben auf seine Einstellung und sein Verhalten. Sie kennen das vielleicht, wenn Babys auf die Welt kommen und dann kommt so die Familie, begutachtet das Kind, Verwandte und Freunde, dann heißt es manchmal, oh, ganz der Papa. Also bei mir war das so, als Baby habe ich mir erzählen lassen, da haben sie gesagt, ganz der Papa, ich hatte abstehende Ohren und keine Haare, nicht sehr schmeichelhaft für meinen Vater, aber ganz der Papa. Übrigens noch weniger schmeichelhaft fiel der Vergleich aus in einer sehr schönen Geschichte, die aus dem Bergischen, die ich mal gehört habe, eine wahre Begebenheit aus der Nachkriegszeit. Damals blühte ja der Schwarzhandel und ein Bauer aus dem Bergischen wollte ein Ferkel heimlich zum Schwarzmarkt bringen. Und wie macht man das, damit das von der Polizei bei den Kontrollen nicht so beobachtet wird? Seine Frau hatte vor einigen Wochen ein Kind zur Welt gebracht und sie kam auf die Idee, den Kinderwagen zu nehmen, das Ferkel in den Kinderwagen zu legen, ihm eine Babymütze anzuziehen, es ganz hoch mit einer Babydecke zuzudecken und so zogen sie dann los zum Schwarzmarkt. Dummerweise begegnete ihnen auf dem Weg eine Nachbarin, die sehr neugierig war und die sagte, nun muss ich doch ens ihr Kängsche singen. Sie wollte also das Kind sehen und zog also den Wagen ein bisschen auf, schaute hinein und rief ganz entzückt, Jott, Jott, Jans der Papa. Nicht sehr schmeichelhaft in dem Fall. Aber das ist genau die Frage, wenn andere Menschen sehen, wie wir uns verhalten, können sie da erkennen, dass sich der Vater im Himmel in unserem Verhalten spiegelt? Ganz der Papa, barmherzig, geduldig und gnädig? Oder geben wir in unserem Verhalten eher das Bild ab von dem Ferkel im Kinderwagen? Trainieren wir unser Mitgefühl oder lassen wir lieber die Ellbogen spielen? Verzichten wir auf Vorurteile oder haben wir uns so dran gewöhnt, dass wir gerne lästern über andere? Sehen wir andere Menschen als Kinder Gottes, wie wir sie auch selber sind? Oder ziehen wir lieber Grenzen? Wir, das sind immer die Guten und die da. Wir werden barmherzig, je mehr wir diese Innigkeit in der Beziehung zu dem Vater im Himmel bekommen. Und das wird dann abfärben, barmherzig, geduldig und gnädig. Übrigens auch mit sich selber wird das abfärben, dass man vielleicht auch mit sich selber barmherziger und geduldiger und gnädiger wird. Zum Schluss eine Frage. Wissen Sie noch, was ein Respektrand ist? Kennt jemand noch das Wort Respektrand? Auch so ein schönes Wort und eine schöne Angewohnheit, die ausgestorben zu sein scheint. Respektrand, das war früher der Abstand in einem Brief, der frei blieb. Also der Rand, den man einrückte, bevor die Schrift anfing. Heute macht das der Computer automatisch. Und in Geschäftsbriefen, bei offiziellen Briefen, war das vorgeschrieben, dass das 4 Zentimeter sein mussten. Heute, wenn Sie so einen Computer benutzen, stellt er das automatisch ein. Wenn Sie Glück haben, sind das 2,5 Zentimeter. Aber damals waren das 4 Zentimeter und dieser Respektrand war dazu da, dass der andere, der den Brief bekam, den in die Hand nehmen konnte, ohne dass er die Schrift verdeckte zunächst mal und um den Brief auch abheften zu können und vor allen Dingen, dass er Platz für eigene Notizen hatte. Es blieb so ein Freiraum, ein Respektrand. Und ich dachte so, wie ein Brief sollte eigentlich auch jeder Mensch einen Respektrand haben, einen Respektrand eingeräumt bekommen. Denn wir sind alle keine unbeschriebenen Blätter. Wir haben ganz viel Lebensgeschichte und Lebensgeschichten auf den Seiten unseres Lebens. Aber trotzdem sind wir mehr als das, was da schon geschrieben steht. Dass wir nicht festgelegt werden können auf das, was da steht, dass da ein Respektrand bleibt. Bei Gott haben wir diesen Respektrand, dass da noch Platz ist zur Entwicklung, zur Veränderung, zur Umkehr, für etwas Neues, dass nicht festgeschrieben scheint, was da steht, sondern dass da immer noch ein Respektrand ist, dass der Mensch mehr sein kann, dass er sich verändern und entwickeln kann. Und dass wir dem anderen auch Respektrand lassen, dass wir ihn nicht komplett zutexten mit dem, was wir so sehen und meinen und für richtig halten. Jeder Mensch braucht auch sowas, wie einen Respektrand. Raum lassen für neue Erfahrungen, für Veränderungen, auch für Überraschungen. Und eine schöne Methode, so einen Respektrand dem anderen einzuräumen, habe ich bei einer alten Dame in der Gemeinde gelernt. Sie war immer dabei, sehr diskussionsfreudig, sehr bibelfest, diskussionsfreudig, das habe ich jetzt ein bisschen freundlich ausgedrückt, man könnte auch sagen streitlustig. Und wenn Unterhaltungen dann zu Streitgesprächen wurden und dazu neigte sie, dass es hitzig wurde, gerade bei Glaubensthemen, dann hat sie innerlich oft sehr schnell so ein Urteil gehabt über andere, aber dann bremste sie sich selber und wenn es so richtig hitzig wurde, dann redete sie den anderen plötzlich an mit Kind Gottes und Miterbe des Himmels. Und die, die sie nicht so gut kannten, die dachten immer, ach, die fromme Frau, was gebraucht sie da für fromme Anreden? Wer sie kannte, wusste genau, das ist ihre innere Notbremse, weil sie gerade daran ist, den anderen so richtig zu verurteilen und nicht mehr zu mögen und zu meinen, der hat doch absolut nicht recht. Und das war der Respektrand, dem sie dem anderen einräumt und sagt, Moment, jetzt will ich mich darauf besinnen, der andere ist genauso Kind Gottes wie ich. Und das macht mich wieder vorsichtig, dass ich ihn nicht verurteile, nicht überfahre, nicht zutexte, nicht meine, ich bin besser als der andere. Manchmal braucht man so eine innere Notbremse, sich darauf zu besinnen. Der Respektrand, dass der andere Kind Gottesdienst wie ich ist. Übrigens sollten Sie bemerken, dass die Anrede Kind Gottes und Miterbe des Himmels demnächst in Ihrer Umgebung zunimmt oder hier in der Gemeinde, wissen Sie Bescheid. Also schon so eine kleine Übung kann helfen, schon in der Anrede sich einzuüben, dem anderen Respekt entgegenzubringen, barmherzig zu sein, Mitgefühl zu zeigen und sich immer wieder darauf zu besinnen, wie Gott mir, so ich dir. Ich möchte zum Schluss ein Gebet sprechen von William Penn. William Penn wanderte im 17. Jahrhundert nach Amerika aus und wollte da eine neue Gesellschaft aufbauen. Daraus ist das heutige Pennsylvania geworden. Und er hat zur Staatsgründung ein Gebet formuliert. Auch eine tolle Sache, zu versuchen, eine neue Gemeindeordnung, einen neuen Staat, nicht auf eine Verfassung, sondern auf ein Gebet zu gründen. Und dieses Gebet geht so. Und wer möchte, kann es gerne als Gebet mitsprechen oder still mitbeten. Herr, lass uns nicht gleich verwerfen, was wir nicht begreifen. Gib uns Mut, dem Neuen zu begegnen, Geduld, das Fremde zu begreifen und Weisheit, das Gute anzunehmen, das dort gefunden werden kann, wo wir es manchmal am wenigsten erwarten. Hilf uns, Ehrfurcht vor allem guten Willen und ehrlichen Streben zu haben. Und wenn wir die Ansichten eines Menschen abweisen, so bewahre uns davor, ihn selbst abzulehnen. Amen.